Willkommen zur ersten Folge bei Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Ich bin Georg, hallo.
Heute reden wir über zwei alte Bekannte, nämlich Sauerstoff und Kohlendioxid und darüber, wie sie sich in unserer Lunge verhalten. Klingt trocken, aber keine Sorge, wir machen das heute ganz entspannt.
Ja, wenn wir nun beide Gase in ihrem Verhalten beschreiben wollen, dann sollten wir uns klar machen, dass wir diese Gase getrennt betrachten sollen. Die Gase verhalten sich völlig unterschiedlich, obwohl es bei beiden Gasen ja um einen Austausch an der Membran geht. Aber das CO2 will von innen nach außen und der Sauerstoff von außen nach innen. Und das bringt alle möglichen Unterschiede zwischen beiden Gasen hervor. Wir sollten also beide Gase getrennt betrachten.
Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Sauerstoff und fragen uns, wie kommt der Sauerstoff in das arterielle Blut?
Ja, das ist natürlich ein weiter Weg. Wir sollten vielleicht zunächst überlegen, wie viel Sauerstoff haben wir eigentlich in der Luft? Und ich meine, den Sauerstoffanteil kennt ja jeder. 21% Sauerstoff haben wir in der Luft, das ist klar. Wir müssen natürlich jetzt in Partialdrucken denken. Das heißt, den Anteil des Drucks sozusagen am Barometerdruck, den Sauerstoff hat. Und hier können wir die Sauerstofffraktion oder den Prozentanteil nutzen, müssen aber natürlich den Gesamtbarometerdruck betrachten. Der Barometerdruck sind ja ungefähr so ein Bar. Dummerweise rechnen wir bei der Medizin mit alten, anderen Einheiten. Wir rechnen in Millimeter Hg. Wir müssen also den Barometerdruck in Millimeter Hg ausdrücken. Und da liegen wir etwa bei 760 Millimeter Hg. Wenn wir das mit einem Sauerstoffanteil von 21% oder einer Fraktion von 0,21 multiplizieren, kommen wir also auf einen Partialdruck von Sauerstoff in der Luft auf Meereshöhe von ungefähr 150-160 mm Hg.
In der Alveole hat der Sauerstoff jetzt aber nur noch einen Partialdruck von etwa 100 mm Hg.
Ja, das stimmt, natürlich, sehr klar. Da sind ja noch andere Gase drin. Da ist ja nicht nur Sauerstoff und Stickstoff drin. Das ist zum Beispiel Wasserdampfdruck drin. Wenn wir atmen, wird ja das Atemgas angefeuchtet. Wir sind eben vielleicht von trockener Luft ausgegangen. Aber unsere Nase, unsere oberen Atemwege sorgen ja dafür, dass die Luft angefeuchtet wird. Das verdünnt letztendlich den Sauerstoff. Und Wasserdampfdruck, gesättigter Wasserdampfdruck, hat etwas über 40 mm Hg Partialdruck dran.
Und in dem Gasgemisch ist ja auch Kohlendioxid drin, was den Sauerstoff noch weiter verdünnt.
Genau. Wir haben ja gesagt, wir sollten das eigentlich getrennt betrachten, Sauerstoff und CO2. Aber in dem Fall können wir das CO2 nicht ignorieren. Das ist ja nun mal da drin und verdünnt den Sauerstoff in der Alveole weiter. Die spannende Frage ist, wie kriegen wir den PCO2 in der Alveole raus? Das ist gar nicht so einfach. Wir messen ja in der klinischen Praxis ganz häufig das enttidale CO2-Niveau. Das ist aber nicht so richtig gut geeignet, um das rauszukriegen. Das liegt daran, dass das ein Mischsignal ist aus normalen Alveolen, also die normal ventiliert und perfundiert werden, aber anderen Alveolen, die nicht perfundiert werden. Und da passiert ja nichts. Da strömt das Gas frisch rein, wird angefeuchtet, aber es wird kein CO2 abgegeben. Und das heißt, das Gas strömt da CO2-frei wieder aus der Alveole raus. Und das ist das Problem. Und wenn wir das enttidale CO2 anschauen, dann ist das immer niedriger als der PCO2 in einer normalen Alveole. Wir kennen das ja aus der klinischen Praxis, da gibt es eine gewisse Stufe zwischen beiden. Wenn wir eine arterielle Blutgasanalyse machen, ist der PCO2-Wert immer höher als der expirierte PCO2-Wert. Und das liegt daran, dass es eben ein Mischsignal ist sozusagen. Das heißt, die enttidale PCO2-Bestimmung hat einen klinischen Wert, unzweifelhaft, klar. Aber jetzt für die Frage, wie ist der alveoläre PCO2, hilft sie uns leider wenig.
Wir könnten aber doch eine Blutgasanalyse machen, denn CO2 hat eine sehr gute Diffusionsleitfähigkeit, sodass wir die beiden Werte miteinander vergleichen könnten, also die alveolären mit den arteriellen.
Genau, das ist der Königsweg. CO2 diffundiert ja wirklich exzellent und zwischen Alveole und Arterie ist ein minimaler PCO2-Unterschied. Natürlich eine gewisse Differenz muss ja geben, sonst gäbe es ja keine Diffusion. Aber durch die exzellente Diffusion ist das kein Problem. Also ohne großen Fehler dürfen wir den arteriellen PCO2 mit dem alveolären gleichsetzen. Für unsere Belange, für unsere Frage, die wir haben, reicht das vollkommen aus.
Wir können uns also merken, dass wir den arteriellen PCO2 dem alveolären PCO2 gleichsetzen können aufgrund der guten Diffusion von CO2. Beim Sauerstoff allerdings können wir es nicht ganz so einfach betrachten. Da spielen noch andere Faktoren eine Rolle.
Gut, wenn wir das alles nochmal zusammentragen, was auf den alveolären PO2 Einfluss hat oder wie wir den berechnen können, dann nehmen wir die FiO2, multiplizieren das mit der Differenz zwischen Barometerdruck und Wasserdampfdruck. Was dabei rauskommt, davon ziehen wir noch den arteriellen CO2-Wert ab. Und dann haben wir den alveolären PO2 berechnet.
Was ja dann der alveolären Gasgleichung entspricht.
Genau, das ist ja immer so ein furchtbarer Begriff, alveoläre Gasgleichung, hat jeder Angst davor, aber eigentlich ist das ja ganz einfach. Wie gesagt, FiO2 spielt eine Rolle, Barometerdruck spielt eine Rolle, Wasserdampfdruck ist immer gleich und PaCO2 können wir durch eine Blutgasanalyse herausfinden.
Jetzt sind wir mit dem Sauerstoff in der Alveole, aber es gibt eine Differenz zum arteriellen PO2. Beim Kohlendioxid wissen wir jetzt, dass wir es ganz gut vergleichen können. Beim Sauerstoff ist es aber anders.
Beim Sauerstoff ist es tatsächlich anders, weil Sauerstoff diffundiert deutlich schlechter als CO2. Das ist der eine Grund. Es gibt noch einen anderen Grund, anatomische Gründe letztendlich. In Teile des Myokards und auch des Bronchialsystems, der Blutversorgende, der Bronchien, trainieren ihr venöses Blut in den linken Vorhof. Also venöses Blut wird ständig beigemischt dem arterialisierten Blut. Dagegen kann man nichts machen. Das ist ein Schand sozusagen auf anatomischen Gründen. Das heißt, wir haben immer eine Beimischung von venösem Blut zu dem arteriellen Blut. Und von daher ist eine Stufe zwischen beiden unvermeidbar.
Genau, das wäre dann die AADO2, die man auf vielen BGA-Ausdrucken tatsächlich auch sehen kann als numerische Zahl. Und zwar ist es ein Wert, der genau das angibt, nämlich die Differenz zwischen alveolärem und arteriellem PO2.
Also Groß A und Klein A ist hier gemeint, sozusagen Groß A für Alveole, genau. Klein A für Arterie. Einverstanden?
Richtig.
Normalerweise beim gesunden Menschen beträgt diese Differenz etwa 20 bis 30 mm Hg. Man kann sich jetzt natürlich fragen, was macht man mit dieser AADO2? Wie gesagt, man findet sie auf vielen Ausdrucken von Blutgasautomaten. Der Witz der Sache ist, dass man den Gasaustausch zwischen verschiedenen Patienten und bei einem Patienten über die Zeit vergleichen kann, weil man die FiO2 rechnerisch und auch den PCO2-Wert rechnerisch eliminiert. Also man kriegt praktisch einen sehr guten Indikator für die Qualität oder die Störung der Oxygenierung. Das ist der Witz dieses Parameters.
Eigentlich ja total praktisch, aber eigentlich verwendet es keiner, sondern eher den Horowitz-Quotienten.
Ja, der Horowitz-Quotient ist so ein bisschen einfacher gestrickt. Man nimmt ja einfach den PaO2 aus dem arteriellen Blut und definiert das durch die FiO2, kriegt damit auch ein Maß für die Qualität oder die Störung der Oxygenierung, hat aber das Problem, dass zum Beispiel der PCO2-Wert nicht berücksichtigt wird. Das ist ein Punkt, weil der PCO2-Wert ist ja nur bei gesunden Menschen bei etwa 40 mm Hg. Der kann ja durchaus erheblich ansteigen beim schweren Lungenversagen. Das heißt, die AADO2 ist wesentlich genauer als der Horowitz-Quotient.
Ja, alles schön und gut, hat sich aber leider nicht durchgesetzt.
Das stimmt, hat sich nicht durchgesetzt. Wir müssen uns mit dem Horowitz-Quotienten zufrieden geben, der nicht ganz so genau ist, aber man muss schon sagen, natürlich sehr brauchbar. Wir können das benutzen zur Schweregrad-Einteilung des ADS, zur Frage, ob wir jemanden auf den Bauch drehen sollen und so weiter. Das ist der Parameter sozusagen.
Okay, dann lass uns das Gesagte doch mal zusammenfassen. Wir haben gelernt, dass wir Sauerstoff und Kohlendioxid getrennt betrachten müssen. Wir haben auch gelernt, dass der alveoläre Sauerstoff verschiedenen Einflüssen unterliegt, nämlich der FiO2, dem Barometerdruck, dem Wasserdampfdruck und auch dem CO2. Und diese Einflüsse kann man in der alveolären Gasgleichung zusammenfassen. Um den Grad einer Oxygenierungsstörung zu beurteilen, haben wir die AADO2 kennengelernt, die zwar sehr exakt ist, aber gebräuchlicher im Alltag ist doch der Horowitz-Quotient. In der nächsten Folge setzen wir uns mit dem Aufbau und den Grundkomponenten des respiratorischen Systems auseinander. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal und immer schön weiteratmen.
Zum Schluss noch einige rechtliche Hinweise. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der medizinischen Fort- und Weiterbildung und der allgemeinen Information medizinischen Fachpersonals. Sie ersetzen nicht die individuelle ärztliche Beurteilung, Diagnostik oder Behandlung. Medizinisches Wissen unterliegt einem ständigen Wandel. Therapieentscheidungen müssen stets individuell und auf Basis der aktuellen Leitlinien sowie der jeweiligen Patientensituation getroffen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der hier dargestellten Inhalte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Nähere Informationen zum Haftungsausschluss sind unter den rechtlichen Hinweisen im Impressum auf der Webseite und in den Shownotes zu diesem Podcast zu finden.